Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Bildungspolitik steckt in einem Dilemma. Die Schulen einfach weiter schließen, das will niemand. Aber sie einfach zu öffnen, das geht eben auch nicht ohne weiteres, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden sollen. Und das ist dann das nächste Dilemma. Gerade da, wo Abstand halten besonders schwer fällt, also bei den Jüngsten, gerade da ist es pädagogisch gesehen besonders fatal, wenn die Kinder dauerhaft von Bildung ferngehalten werden. Die meisten Bundesländer haben inzwischen Öffnungen beschlossen mit besonderen Umständen, also zum Beispiel nicht alle Kinder gleichzeitig. Wie das funktioniert, darüber berichten wir gleich. Und wir berichten über ein Bundesland, wo ab heute wieder alle zur Grundschule sollen. Und zwar alle auf einmal. Und zwar in Sachsen. Sachsen geht also deutlich weiter als die anderen Bundesländer, was die Öffnungen von Schulen angeht. Ab heute dürfen und sollen wieder alle Grundschülerinnen und Schüler in der Schule lernen. Und zwar gleichzeitig von Klasse 1 bis 4. In anderen Bundesländern versucht man, die Zahl der Kinder, die gleichzeitig in der Schule sind, zu reduzieren, um eben Abstand einhalten zu können. In Sachsen lautet das Konzept dagegen feste Gruppen. Also wenn Infektionen auftreten, muss die feste Gruppe zu Hause bleiben, aber nicht die ganze Schule. Dass das viele praktische Probleme mit sich bringt, kann man sich genauso vorstellen wie die Kritik, die es daran gibt. Bastian Brandau zum Grundschulstart in Sachsen.
Sachsen nimmt Abstand vom Abstandhalten. Das gilt ab heute für Kita-Gruppen und Grundschulklassen, erklärt Kultusminister Christian Piwatz von der CDU.
Wir sind von der Maßgabe geleitet, dass wir gerade kleineren Kindern, Betreuung, Bildung in besonderer Art und Weise näher bringen müssen und dass das in den Einrichtungen passieren muss. Wir sind auch von der Maßgabe geleitet, dass wir wissen, dass gerade kleineren Kindern es schwerfällt, Abstandsregeln einzuhalten. Dass es schwerfällt, ihnen deutlich zu machen, sie können zwar vielleicht ihren Gruppen- oder Klassenkameraden sehen, sie können aber nicht mit ihm spielen, nicht mit ihm interagieren.
An sächsischen Grundschulen sollen alle Kinder nun wieder in ihren Klassen lernen, auch wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Die einzelnen Klassen sollen keinen Kontakt zu anderen Gruppen haben, weder im Schulgebäude noch auf dem Schulhof. Im Fall einer Ansteckung, so die Hoffnung, müsste dann nur die betroffene Gruppe und ihre Lehrerinnen und ErzieherInnen in Quarantäne und nicht die ganze Schule. Die Pandemie sei noch in einer Frühphase, sagt der Infektiologe Rainer Berner von der Uniklinik Dresden.
Wir glauben, dass wir die vor uns liegenden Wochen, das heißt also 10 Wochen, die vielleicht vor den Sommerferien noch vor uns sind, rasch nutzen müssen, und zwar wirklich rasch nutzen müssen, um diese Konzepte, diese Modelle, die wir jetzt entwickelt haben, auch auszuprobieren, auf den Prüfstand zu stellen und auch die Möglichkeit haben, Fehler zu machen. Wir werden diese Fehler machen, wir werden diese Fehler korrigieren müssen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir jetzt die Zeit und jetzt die Gelegenheit haben, diese Fehler zu machen und zu korrigieren. Und ich bin auch davon überzeugt, diese Zeit werden wir im Herbst nicht mehr haben.
Dabei setzt Sachsen auf die Mithilfe der Eltern. Die müssen ihre Kinder beim leichtesten Schnupfen zu Hause behalten. Und die Eltern müssen jeden Tag in der Schule unterschreiben, dass es weder beim Kind noch in der Familie Corona-Symptome gibt. Sonst dürfen die Kinder die Schule nicht einmal betreten. Eine Regelung, die gerade im ländlichen Bereich schwer praktikabel sei, heißt es beim Sächsischen Landeselternrat. Grundsätzlich sei Kindern im Grundschulalter kaum vermittelbar, warum sie derzeit überall Abstand halten müssten, aber jetzt in der Schule nicht. Einer Forderung des Landeselternrats ist das Ministerium am Wochenende nachgekommen. Nachdem Eltern vor dem Verwaltungsgericht Leipzig erfolgreich gegen die neuen Regelungen geklagt haben, ist die Präsenzpflicht in den Schulen weiter ausgesetzt. Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, wundert man sich, dass Sachsen einen anderen Weg beschreite als alle anderen Bundesländer. Die Vorsitzende Uschi Kruse.
Das mag an der einen oder anderen Einrichtung funktionieren, es ist aber im Gesamtsystem nicht durchzuhalten. Und das bedeutet auch, dass man Eltern, Kinder und vor allen Dingen das Personal gegebenenfalls einem Risiko aussetzt, das derzeit nicht zu verantworten ist. Und es gibt ganz einfach organisatorische, räumliche und hygienische Grenzen, die nicht beiseite geräumt werden können vor Ort.
Was passiert, wenn ein oder mehrere Lehrkräfte ausfallen, auch dauerhaft? Wie können sich alle Schülerinnen und Schüler der Klasse nach dem Hofgang die Hände waschen, ohne dass gleich eine Schulstunde draufgeht? Und was ist mit denjenigen, die sich außerhalb der Schule begegnen, etwa im Bus, aber zu unterschiedlichen Gruppen gehören? Die jeden Morgen zu leistenden Unterschriften findet auch die GEW fern von jeder praktischen Realität. Sorgen, die auf politischer Ebene auch die Linke im Sächsischen Landtag äußert. Zumal nach wie vor unklar sei, welche Rolle Kinder bei einer Übertragung von Covid-19 spielten. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken Susanne Schaper fordert den Minister auf, in sächsischen Grundschulen wie andere Bundesländer stufenweise einzusteigen. Minister Piwarz hingegen ist trotz der Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Leipzig überzeugt von seinem Konzept.
Wir hoffen, dass diese Öffnung, die wir jetzt ermöglichen, viel Druck aus den Familien, aus der Gesellschaft und auch aus den wirtschaftlichen Zusammenhängen nimmt, dass wir ein Höchstmaß an Schutz für alle die gewährleisten können, die an den Schulen miteinander zu tun haben, insbesondere die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrerinnen und Lehrer. Wir glauben aber, dass es insbesondere aus pädagogischen Gesichtspunkten jetzt notwendig und sinnvoll ist, gerade im Interesse unserer Kinder, diesen Schritt miteinander zu gehen.
In den weiterführenden Schulen soll in Sachsen wie in den anderen Bundesländern ein rollierendes System eingeführt werden. Dabei sollen sich Präsenzphasen mit Zeiten der Heimarbeit abwechseln. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 müssen, anders als ihre jüngeren Geschwister in Sachsen, auch in der Schule Abstand halten.
Unser Landeskorrespondent für Sachsen, Bastian Brandau. Und wir schauen uns jetzt das Alternativkonzept an. Nicht alle Grundschüler gleichzeitig in der Schule. Das ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen vergangene Woche gestartet. Und auch hier praktische Probleme sind an der Tagesordnung. Wie hat die erste Woche funktioniert? Stefanie Gebert war für uns in einer Dortmunder Grundschule.
Morgen, Annabelle. Gehst du jetzt in die Betreuung?
Nein, ich habe jetzt Unterricht.
Ach, heute ist dein erster Unterrichtstag? Super, Annabelle geht nämlich sonst in die Notbetreuung.
Alle müssen sich noch ein bisschen sortieren. Es ist Dienstagmorgen an der Libellengrundschule im Dortmunder Norden. Schulleiterin Christiane Mika begrüßt die Kinder auf dem Schulhof. Ordentlich aufgereiht stehen sie, etwas aufgeregt, mit ihren Eltern in der Morgensonne. Alle in vorgeschriebenem Abstand zueinander.
Der Hausmeister hat hier diese Punkte aufgemalt, sodass die Kinder auch so ein Gefühl für diesen Abstand von 1,5 Metern haben. Es sind ganz viele Lehrkräfte draußen, die die Kinder begrüßen. Dass man eben merkt, dass man trotz dieser schwierigen Situation, dass wir uns alle richtig gefreut haben und versuchen, den Kindern hier ein gutes Willkommen zu ermöglichen.
Die Libellenschule gilt als Brennpunktschule. Viele Kinder stammen aus Familien, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Sie benötigen besondere Förderung. Und sie waren während der Zeit zu Hause im Corona-Lockdown mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert, weiß Schulleiterin Christiane Mika. Sie und ihr Kollegium haben bei ihren wöchentlichen Anrufen in den Familien davon erfahren.
Wir haben teilweise Familien, die aus Spanien kommen, wo die Corona-Krise und die Infektionsraten ja noch viel höher waren, wo Infizierte und auch wirklich heftig erkrankte Familienmitglieder waren. All diese Sorgen fließen natürlich auch in die Haushalte hier ein. Und bei den Telefonaten stellten wir halt auch fest, wie sehr Fehlinformationen in den Familien waren und wie viel wir durch diese Anrufe aufklären konnten.
Heute geht es für etwa 70 der insgesamt 360 Mädchen und Jungen an der Libellenschule weiter. Sie werden im Gänsemarsch in ihre Klassenzimmer begleitet. Und auch hier gibt es viele neue Regeln, wie in der Klasse von Farina Krüger. Sie hat die Tische in ihrer Klasse auseinandergestellt und jedes Kind bekommt einen Platz zugewiesen, 1,5 Meter von den Mitschülern entfernt. Auf den Schreibtischen steht Unterrichtsmaterial wie Knete oder Stifte und Papier bereit.
Das müssen sie dann auch den ganzen Tag benutzen und dürfen es nicht wieder weglegen, damit man auch genau weiß, welches Kind welche Materialien hatte. Ja, da muss man schon viel organisieren.
Farida Krüger hat einen bunten Mundschutz dabei. Sobald sie sich einem Kind nähert und ihm zum Beispiel etwas erklärt, zieht sie das Tuch über Kinn und Nase.
Aber jetzt den ganzen Vormittag mit Mundschutz reden, das ist super anstrengend. Die Kinder verstehen mich schlecht, gerade auch beim Schreiben lernen. Wenn man das Lautieren macht, ist mir auch gestern aufgefallen. Die Kinder achten auch schon darauf, wie man was ausspricht.
Einige Räume weiter im Gebäude hat André Richter die neuen Hygieneregeln mit seiner Klasse schon besprochen. Jetzt herrscht konzentrierte Stille, denn alle Kinder sollen aufmalen oder schreiben, wie sie den Corona-Arrest erlebt haben. Er wolle, dass die Kinder die Zeit aufarbeiten und nicht negativ in Erinnerung behalten, sagt Richter.
Die Kinder kamen mit einem ganz, ganz hohen Mitteilungsbedürfnis, so mal das Herz auszuschütten und einfach mal alles zu erzählen, was lief vielleicht ganz gut, was lief aber auch überhaupt nicht gut. Und dass das eben auch wichtig ist und jetzt nicht einfach nur nach vorne geguckt wird, sondern auch mal kurz innegehalten wird, um zu fragen, wie lief es denn bisher und wie können wir jetzt weitermachen.
Schulleiterin Christiane Mika wünscht sich, dass sie jetzt zunächst nach dem vereinbarten Verfahren weitermachen kann. Heißt, nach einem bestimmten Rhythmus sollen alle Kinder bis zu den Ferien noch ein paar Mal zum Unterricht kommen. Die vielen verschiedenen Ansagen aus dem Schulministerium in Nordrhein-Westfalen hatten ihr und ihren Kollegen, so sagt Mika, die Organisation des Schulbetriebs in den letzten Wochen deutlich erschwert. Wichtig sei es jetzt, den Kindern etwas von ihrem Schulalltag zurückzugeben. Klar ist der Grundschulpädagogin aber auch, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis an der Schule wieder Unterrichtsstoff abseits von Hygieneregeln Thema ist.
Dass wir das, was wir an Unterrichtsinhalten in den letzten Wochen nicht haben vermitteln können, in dieser kurzen Zeit aufholen können, das ist unmöglich, das ist uns klar. Aber wir können die Kinder nochmal da abholen, wo sie gerade stehen und gucken, was brauchen sie, mögliche Hilfen, unterstützende Maßnahmen noch installieren. Es bleibt nach wie vor auch in den kommenden 6 Wochen eine ausgesprochene schwierige Situation.
Aus einer Dortmunder Grundschule waren das Eindrücke von Stefanie Gebert. Schulöffnungen sind natürlich kein rein deutsches Thema. In Österreich etwa kann ein Großteil der Schülerinnen und Schüler ab dieser Woche wieder zur Schule gehen. Das gilt jetzt für die 6- bis 14-Jährigen und zuvor galt es schon, ähnlich wie in Deutschland, für die, die kurz vor dem Abschluss stehen. Also kein deutsches Problem. Heute haben sich die EU-Bildungsminister bei einer Videokonferenz nicht zum ersten Mal über ihr Vorgehen in der Corona-Krise ausgetauscht. Mehr von Paul Vorreiter.
Schon zum 3. Mal haben die EU-Bildungsminister während der Corona-Pandemie getagt. Diesmal allerdings im Vergleich zu den letzten beiden Treffen befinden sich die meisten Mitgliedstaaten bereits in der Lockerungsphase, was auch die Bildungssysteme betrifft. 17 Staaten seien jetzt dabei, Kindergärten und Grundschulen zu öffnen, informierte die kroatische Bildungsministerin Blaženka Divjak, die Sitzung leitete. Einige andere Staaten öffneten auch bereits die Schulen und Hochschulen für bestimmte Gruppen, etwa für die Abschlussjahrgänge. Etwa in 2/3 der EU-Länder würden die Abiturprüfungen bereits anlaufen oder noch stattfinden, wobei die Prüfungen oft verkürzt oder abgespeckt seien und sie würden unter strengen Hygienebedingungen stattfinden. Die Bildungsminister berieten auch darüber, welche Lehren aus der Covid-19-Zeit gezogen werden sollen.
Many ministers mentioned that we should put more investments into the digitalization of schools and universities, but at the same time that we should also be aware of anxieties of students, teachers and parents.
Es müsste mehr ins digitale Lernen investiert werden, allerdings müssten auch die Bedenken von Schülern, Studierenden und Eltern ernst genommen werden, sagte Blaženka Divjak. Bei ihrer nächsten Videokonferenz im Juni wollen sich die Bildungsminister darüber austauschen, wie gut die Prüfungen unter den veränderten Bedingungen abgelaufen sind. Ebenso soll es um den Start des nächsten Wintersemesters bzw. des nächsten Schuljahres gehen.
Und wir bleiben beim Thema Schulöffnungen. Es ist ja das bestimmte Bildungsthema in diesen Tagen. Wenn Kinder über Wochen keine oder nur wenige soziale Kontakte haben, können oder auch haben dürfen, wenn sie eben nicht in die Kita können, in der Schule am Unterricht teilnehmen können, dann löst das natürlich Befürchtungen aus. Was wird befürchtet? Unter anderem, dass soziale Unterschiede sich niederschlagen im Bildungserfolg der Kinder. Oder man muss vielleicht besser sagen, dass sie sich noch stärker niederschlagen, als das sowieso schon der Fall war. Das kann man annehmen, gut begründet, plausibel annehmen. Und jetzt kann man es möglicherweise zumindest zum Teil auch mit Zahlen belegen. Das Deutsche Jugendinstitut hat vor knapp 4 Wochen eine Online-Umfrage gestartet, an der sich seitdem mehr als 8000 Eltern beteiligt haben. Eltern von Kindern im Alter zwischen 3 und 15 Jahren. Und demnach kommen zwar viele Kinder offenbar relativ gut mit der aktuellen Situation klar, aber immerhin doch ein Drittel hat Schwierigkeiten. Und vor allem betrifft das mehr Kinder aus einem bildungsfernen Haushalt. Oder anders gesagt, je niedriger der Bildungsgrad der Eltern, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Probleme mit der Situation haben. Alexandra Langmeier vom Deutschen Jugendinstitut hat die Befragung durchgeführt und ausgewertet. Frau Langmeier, hallo.
Hallo, grüße Sie.
Also Bildungsgrad der Eltern beeinflusst offenbar den Bildungserfolg von Kindern. Das ist nicht neu, das war immer schon so. Aber die Corona-Situation verstärkt diesen Effekt offenbar. Wie stark, wie dramatisch ist das?
Ja, also wir haben die Eltern der Kinder gefragt, wie gut kommen die Kinder mit der Situation, mit der aktuellen Situation zurecht. Und da sehen wir Unterschiede, dass die Kinder, die mit einer eher niedrigeren Bildung wo die Eltern sagen, dass die Kinder schlechter mit der Situation zurechtkommen. Man muss dazu sagen, dass wir in unserer Studie schon eher die Hochgebildeten erreicht haben. Also wir haben jetzt viele auch mit unserer Studie Online-Befragung nicht erreichen können, aber wir sehen eben schon hier Unterschiede in den Bildungsgruppen. Also wir haben hier die Gruppe nicht niedrige Bildung genannt, sondern dann eben maximal mittlere Bildung. Also das sind auch die mit Realschulabschluss dabei. Aber wenn man die vergleicht mit denen Abitur, fällt da schon ein Unterschied auf, dass die Kinder etwas besser oder weniger gut zurechtkommen. Das waren jetzt so unsere ersten Analysen, was da dahinter steht. Dem müssen wir auch noch ein bisschen auf den Grund gehen. Es hängt auch sehr zusammen, in großen Zusammenhang mit der finanziellen Situation, wie die Kinder zurechtkommen. Also denen, wo die finanzielle Situation schwieriger ist, da kommen die Kinder auch etwas schlechter mit der Situation zurecht. Das kann natürlich sein, dass weniger finanzielle Möglichkeiten hat, da ist der Wohnraum enger. Ja, ist insgesamt die Belastung der Eltern größer. Das sehen wir auch, dass die Eltern, die selbst berichten, die kommen nicht gut mit der Situation zurecht. Wenn ich finanzielle Sorgen und Nöte habe, dann überträgt sich das natürlich auch auf das Kind.
Das heißt also, der Stress der Eltern ist also auch maßgeblich für das, was bei den Kindern los ist.
Ja, total. Also das ist auch ein Befund, den man jetzt nicht nur in dieser Situation kennt, sondern dass wir eigentlich schon in vielen Studien wissen, dass es ganz relevant ist, dass es eben auch Eltern gut geht, damit es den Kindern auch gut geht. Mhm. Nur dann können die auch wirklich gut auf die Kinder eingehen. Und ja, gerade in dieser schwierigen Situation, wo Eltern die Hauptbezugspersonen jetzt sind, gleich Lehrer, Freund und alles in einem, ja, da ist es wirklich wichtig, dass es den Eltern gut geht.
Jetzt ist es offenbar, das sagen Ihre Zahlen so, dass der Bildungsgrad der Eltern auch das Freizeitverhalten mit beeinflusst. Mhm. Wie genau?
Ja, also wir sehen auch, dass es für alle Kinder natürlich das Drinnenspielen zugenommen hat, aber insbesondere der Medienkonsum, der hat es bei allen Kindern zugenommen. Wir haben die Eltern gefragt, was denn häufiger geworden ist. Also wir sehen zum Beispiel das Fernsehen, das ist über alle Altersgruppen deutlich mehr geworden. Fernsehen auf allen Wegen, klassisch über den Fernseher, aber auch Streaming und YouTube. Aber wenn man dann guckt, sind so diese anderen Spiele am Computerspiele, im Internet sein, nochmal mehr wird von denen berichtet, die mit eher eine niedrigere Bildung haben.
Was man da jetzt sieht, sind natürlich aktuelle Effekte. Und die Frage ist natürlich, was für langfristige Folgen befürchten Sie? Das geben Ihre Zahlen jetzt nicht her. Ich bitte Sie jetzt sozusagen mal in die Zukunft zu schauen.
Mhm. Genau das, was Sie zu Beginn schon gesagt haben. Wir sehen eben auch neben dem Medienverhalten, das auch so, wir haben nicht sehr viel gefragt zur Schule und Unterstützung, aber wir sehen schon, dieses Vorlesen ist eben auch ein bisschen weniger bei denen ohne Abitur. Also dass genau diese Dramatik passiert, die befürchtet ist, dass diese Bildungslücke noch größer wird. Eben, dass diejenigen mit hoher Bildung können ihre Kinder gut unterstützen und die kommen mit der Situation gut zurecht und denen fällt es auch leicht, in der Schule die Kinder zu unterstützen oder leicht oder zumindest ist es möglich. Aber wenn wir wirklich an die Familien denken, wo nicht Deutsch gesprochen wird, die selber nicht das so gelernt haben, wie es andere Eltern, die deutsche Schulbildung haben, denen fällt es natürlich schwer, die Kinder auch hier in dieser Situation zu unterstützen. Und da, denke ich, kann es schon passieren, dass die Bildungsunterschiede nochmal deutlicher auseinanderklaffen.
Alexandra Langmeier vom Deutschen Jugendinstitut. Dankeschön.
Sehr gerne.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Was ist eigentlich mit Abschlussfeiern in diesem Jahr? Nicht viel, wie man sich wohl jetzt schon denken kann, denn auch Abibälle oder die sogenannten 10er-Abschlussfeiern, auf das wird man wohl verzichten müssen, Stand jetzt. Wie man seinen Abschluss feiern kann in Zeiten von Covid-19-Shutdown, das konnte man an diesem Wochenende bereits in den USA beobachten.
Campus und Karriere. International.
In den USA, also dort, das darf man nämlich nicht vergessen, wo diesen Abschlussfeiern, also den Proms, schon aus Tradition noch viel mehr Bedeutung zukommt als in Deutschland. 3,7 Millionen Schülerinnen und Schüler haben in diesem Frühjahr ihren Highschool-Abschluss gemacht, 3 Millionen College oder Uni abgeschlossen. Und was jetzt folgte, waren die wohl größten Abschlusspartys aller Zeiten vor dem Bildschirm. Kerstin Zilm war eine von Millionen Partygästen.
Welcome, graduates. Today, Facebook and Instagram celebrate the class of 2020.
Schauspieler Mindy Kaling und BJ Novak begrüßen die Absolventinnen und Absolventen aus ihren Wohnzimmern. Die sind geschmückt mit blau-goldenem Glitter und Luftballons.
This is finally the time for you to get out there in the real world. I mean, not today. Today, you pretty much have to stay in your house.
Covid-19 und die Folgen sprechen sie an. Aber das hier ist eine Party. Deshalb kein Wort über Rekordarbeitslosenzahlen, mit denen die Absolventen konfrontiert sind, statt mit einer brummenden Wirtschaft. Nichts über gestrichene Praktika, über Seminare, die im Herbst nur online stattfinden, während Studiengebühren astronomisch hoch bleiben werden. Nein, es soll gefeiert werden, von Alabama bis Wyoming.
Let's get started with Alabama.
I'm a graduate of a historical black college and university.
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrer und Professorinnen, Eltern und Promis feiern mit Videos und Fotos die Absolventen. Schauspieler, Athletinnen und Politiker geben Ratschläge. Folgt euren Träumen, verändert die Welt, habt keine Angst, Fehler zu machen. macht nicht eure Eltern stolz, sondern euch glücklich. Miley Cyrus singt von Hindernissen, die die Absolventen noch überwinden müssen. Die Online-Fete ist auch eine Image-Kampagne für Facebook. Sie lenkt davon ab, dass die Plattform unter dem Mantel der Redefreiheit weiter Wahlkampfspots mit Lügen zulässt und in erster Linie Profit machen will, mit Anzeigen und dem Verkauf von Nutzerinformationen. Bei dieser Abschlussfete sind rund 50.000 dabei. Sie schicken mit ihren fliegenden Herzen, Smiley-Faces und Kommentaren jede Menge Daten zu den Programmierern in Silicon Valley. Nach gut 2 Stunden kommt dann endlich der Höhepunkt. Die Rede von Motivations-Megastar Oprah Winfrey.
Hello everyone. I know you may not feel like it, but you are indeed the chosen class.
Sie bezeichnet die Absolventinnen und Absolventen als Auserwählte, die Bildung, Kreativität, Mut und Wahlrecht nutzen müssten, um mehr Gerechtigkeit und Freude in die Welt zu bringen. Deutlicher wird Barack Obama am nächsten Tag. Der ehemalige US-Präsident ist bei 2 virtuellen Abschlussfeiern der Hauptredner. Den Studierenden traditionell afroamerikanischer Hochschulen sagt er, es liege an ihnen, die Welt zu verbessern. Viele von denen an der Macht hätten eindeutig keine Ahnung von ihrem Job.
More than anything, this pandemic has fully, finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. If the world's gonna get better, it's gonna be up to you.
Seniors, tonight is for you.
Am Samstagabend dann, zur besten Sendezeit, die Feier für Highschool-Absolventinnen und Absolventen, organisiert unter anderem von Basketball-Superstar LeBron James, ausgestrahlt von den großen Fernsehsendern und auf Social Media. Zu den Sprecherinnen gehören Friedensnobelpreisträgerin Malala und Megan Rapinoe.
For many of you, this year will be the first time you cast a ballot.
Die US-Fußball-Weltmeisterin erinnert an die bevorstehenden Wahlen. Für viele sind es die ersten, in denen sie ihre Stimme abgeben können. Vom Bürgermeister bis zum Präsidenten sagt sie, es sei wichtig, wer an der Spitze steht.
Who is leading matters.
Barack Obama wiederholt Kritik am politischen System und den derzeit Regierenden. Er gibt den Stab weiter an die neue Generation. Die habe schon angefangen, die Führung zu übernehmen.
The truth is, you don't need us to tell you what to do. Because in so many ways, you've already started to lead. Congratulations, class of 2020.
Der amtierende Präsident war übrigens bei keiner Party dabei.
Und zum Ende der Sendung hier in Campus und Karriere schauen wir jetzt nochmal auf das Thema betriebliche Ausbildung. Die Zahl der Ausbildungsbetriebe ist weiter gesunken. Das ist ein Trend, der zeichnet sich schon länger ab. Das haben jetzt Arbeitsmarktforscher der Uni Duisburg-Essen ermittelt. Konkret, die Quote der ausbildenden Betriebe in Deutschland ist seit 2007 um 4,4 Prozentpunkte gesunken auf 19,7%. Und das ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund fehlender Fachkräfte auch langfristig ein Problem. Und muss man betonen in diesen Tagen, das sind Zahlen, die beziehen sich noch auf die Zeit vor Corona, heißt also, es könnte noch schlimmer werden. Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich Corso Kunst und Pop und da steht Sören Brinkmann am Mikrofon, unter anderem mit diesem Thema, der Free Eurovision Song Contest von Stefan Raab. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.